Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt.
Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. So schön, dass du heute da bist, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern. Ja, wer mich nicht kennt, ich bin Annika, ich bin Gemeindepädagogin in dieser Gemeindegründung und ich darf euch in ein Thema mit hineinnehmen. Und bevor ich damit starte, habe ich euch eine Frage mitgebracht. Was ist dir wichtig? Also so richtig wichtig, das, woran du denkst, wenn du aufstehst, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, dein ganzes Leben. Was ist dir so richtig wichtig? Ich gebe dir mal einen Moment Zeit und du kannst mal kurz darüber nachdenken. Arno hat es eben schon angedeutet, wir wollen uns heute mit Maria und Martha beschäftigen. Zwei Frauen, zwei Schwestern, ganz unterschiedlich. Und wir wollen entdecken, was bewegt diese Frauen? Was können wir von diesen Frauen lernen? Und wir schauen uns drei Begegnungen an, in denen Jesus diesen Frauen begegnet. Drei Begegnungen, die diese Frauen mit dem lebendigen Jesus haben. Ja, die Frauen, die leben in Bethanien. Das ist ungefähr 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie haben einen Bruder, Lazarus, und vermutlich sind sie alleinstehend. Vermutlich ist die einzige Absicherung, die sie haben, Lazarus, ihr Bruder, denn in der damaligen Zeit war das ganz schön schwierig für Frauen ohne Männer. Ja, was fasziniert mich an diesen Frauen? Die Frauen, die brechen mit Konventionen. Sie sind mutig, sie lieben Jesus, sie sind richtig ehrlich zu Jesus. Und sie möchten Zeit mit ihm haben. Sie möchten Zeit mit Jesus verbringen, ihm begegnen, von ihm lernen. Ja, und wir wissen, dass Jesus diese Frauen lieb hatte. Dass er sich von ihnen berühren lässt, dass er sogar mit diesen Frauen weint. Und wir sind mitten in der Lebensbildpredigt. Wenn du vor 2 Wochen da warst, dann sind wir eingestiegen mit König David und wir wollen uns in den nächsten Wochen verschiedene Persönlichkeiten aus der Bibel anschauen. Wir wollen eintauchen in das Leben und wir wollen gemeinsam entdecken, was können wir lernen? Was können wir heute von Maria und Martha lernen? Und mir ist ganz wichtig, ich will diese Frauen nicht gegeneinander ausspielen. Ja, wir haben eben so ein bisschen Geschwister uns angeschaut. Es geht nicht darum zu schauen, wer ist besser, wer bist vielleicht du, mit wem kannst du dich identifizieren, sondern wir wollen so eine Brille auflegen. Was können wir von beiden Frauen, was können wir von diesen Frauen lernen? Und ich möchte euch mit reinnehmen in die erste Begegnung Maria und Martha. Wir lesen es im Lukas-Evangelium, die beiden Frauen wohnen in Bethanien und sie haben gehört, dass Jesus in der Gegend ist, dass Jesus auf dem Weg ist und sie sind ganz schön neugierig und sie sind mutig. Sie wissen, Jesus ist in der Gegend und sie möchten ihn besser kennenlernen. Und Martha ergreift die Initiative und Martha geht zu Jesus und sagt, hey Jesus, möchtest du nicht unser Gast sein? Ich möchte, dass du bei uns bist. Ich möchte, dass du in mein Haus kommst. Und sie wird aktiv. Sie lädt ein und sie ist gastfreundlich. Und sie ist auch ganz schön fleißig, denn Jesus war nicht immer alleine unterwegs. Jesus hatte ganz viele Menschen, die mit ihm unterwegs waren. Das heißt, nicht nur Jesus kommt, sondern da ist eine ganze Sippe, die dabei ist. Ganz viele Menschen, die Martha beherbergt. Und so kommen die Menschen in das Haus von Martha. Sie nehmen die Einladung an. Und was macht Martha? Martha, sie startet so richtig durch. Sie überlegt, was kocht sie? Dann fällt ihr auf, oh je, Wasser ist nicht mehr da. Sie muss zur Zisterne gehen, sie holt einen Krug Wasser. Ich kann mir vorstellen, sie überlegt, boah, was schmeckt eigentlich diesen Leuten? Was soll ich kochen? Ist es das eine? Ist es das andere? Und dann überlegt sie, wird es überhaupt reichen? So viele Menschen, ist es zu viel, was ich gekocht habe? Ist es zu wenig, was ich gekocht habe? Und sie macht sich ganz viele Gedanken. Und Gastfreundschaft ist richtig wichtig. Gastfreundschaft in der Bibel ist ein sehr hohes Gut, weil es zeigt, dass ein Mensch, der gastfreundlich ist, der hat Liebe, der hat Hingabe, Freundlichkeit, Demut und er ist großzügig. Das ist super wichtig und auch wir sagen als Gemeinde, hey, Gastfreundschaft ist so wichtig, das wollen wir einüben. Deshalb haben wir unsere Kleingruppen, wo wir sagen, hey, eine Person lädt zu sich nach Hause ein. Eine Person übt sich in Gastfreundschaft und wir anderen sind Gäste. Deshalb machen wir das und wir tauchen ein. Martha ist so richtig am Rotieren. Sie ist am Vorbereiten. Ich kann mir vorstellen, sie hat auch ganz schön viel Stress. Kennst du das? Bist du manchmal Gastgeberin, Gastgeber und hast Leute zu Besuch? Jetzt Ostern liegt schon ein bisschen hinter mir. Vielleicht die ganze Familie, die da ist. Vielleicht die Kleingruppe. Ganz schön was los. Aber vielleicht kennst du das auch, Gast zu sein. Einfach mal in ein Haus zu kommen. Der Tisch ist gedeckt. Es ist alles bereit. Und du darfst einfach Gast sein. Ich habe das erlebt, vor einem Jahr habe ich eine sehr gute Freundin besucht und ich war gerade auf der Durchreise. Ich hatte viele verschiedene Dienstreisen und ganz viele Jugendherbergsbetten hinter mir. Und ich komme zu dieser Freundin in Köln und das Erste, was sie sagt, boah Annika, du schläfst jetzt in meinem Bett. Es gibt gar keine Diskussion, normalerweise, ich weiß, du würdest Nein sagen, du schläfst in meinem Bett, ich auf der Matratze. Und dann ging das die ganze Zeit so weiter. Dann war sie, hey, ich habe schon 2 Abendessen eingekauft, sollen wir heute das machen oder das andere? Ich weiß doch, du liebst Lasagne, sollen wir damit starten? Und dann ging das weiter, hey, ich habe auch noch Obst gekauft, also Erdbeeren, Heidelbeeren, du feierst das, gab's auch. Und am Morgen war dann noch der Kaffee dran und sie sagte, hey, heute öffnen wir den richtig guten Kaffee, weil ich weiß, Annika, du feierst guten Kaffee. Und ich habe mich total beschenkt gefühlt. Ich konnte total durchatmen, ich hatte davor viel, ich habe danach viel gehabt und ich konnte mich so richtig erholen. Es ist ein Liebesdienst. Gastfreundschaft ist ein totaler Liebesdienst und es ist ein Dienst für denjenigen, der es gibt, aber es ist auch ganz schön genial, wenn man so ein richtiger Gast sein darf. Aber schauen wir zurück in die Geschichte. Martha, die ist so richtig am Rödeln und am Machen und am Tun, vielleicht brennt doch was an. Sie rennt von A nach B und dann fragt sie sich auf einmal, wo ist denn meine Schwester? Wo ist denn eigentlich Maria hin? Und sie sucht, sie geht durchs Haus und dann sieht sie sie. Und Maria sitzt einfach bei Jesus. Die ist da einfach am Chillen, die sitzt da und sie arbeitet nicht mit. Und ich kann mir vorstellen, Martha findet das nicht so cool. Martha würde da jetzt auch gerne sitzen, würde auch gern von Jesus hören, würde auch gern mit Jesus unterwegs sein. Aber sie weiß, es ist so viel zu tun. Es ist so viel zu tun und sie weiß, sie braucht ihre Schwester, sonst wird das nicht rechtzeitig fertig. Und dann, was macht sie? Sie versucht, ihre Aufmerksamkeit zu kriegen. Ja, ich kann mir vorstellen, sie geht so ein bisschen mit den Töpfen, ein bisschen lauter, hofft, aha, Maria wird das schon hören. Hilft nicht. Dann taucht sie so ein bisschen auf, stiert so im Wohnzimmer rum, steht da so ein bisschen rum, aber auch das hilft nicht. Und dann nimmt Martha ihren ganzen Mut zusammen. Ihren ganzen Mut und sie geht zu Jesus und sie sagt, Herr, kümmert es dich nicht, dass ich die ganze Arbeit habe und meine Schwester mich alleine lässt. Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Und bevor wir eintauchen in die Perspektive von Jesus, wie Jesus antwortet, möchten wir uns einmal Maria anschauen. Was macht Maria? Maria ist so fasziniert von Jesus. Maria ist begeistert und sie lauscht auf diese Erzählung. Und das ist nicht typisch. Wenn wir überlegen, die Geschichte, die spielt zur Zeit Jesu, und es ist nicht üblich, dass eine Frau einfach bei Männern sitzt. Es ist nicht üblich, dass eine Frau einfach Männer einlädt, aber noch viel komischer ist es, wenn sie einfach mit den Männern dabei sitzt. Ja, Maria ist super mutig. Maria ist mutig und sie macht das einfach. Sie legt ihre Menschenfurcht ab und sie macht das, auch wenn alle Konventionen, alle Traditionen, alle Vorgaben in der Gesellschaft sagen, nee, also das darf eine Frau nicht, das kann eine Frau nicht machen. Maria, sie macht das einfach. Und sie sitzt zu den Füßen Jesu und wir müssen ein bisschen in die Geschichte eintauchen. Was heißt das, zu den Füßen Jesu? Heute ist das nicht so typisch, dass jemand zu den Füßen von jemandem sitzt. Das ist vielleicht auch komisch, aber das war damals so eine Beziehungsart. Der Schüler, der hat von seinem Meister gelernt. Man könnte auch in der Pädagogik sagen, das Lernen am Modell. Man hat eine Person und man eifert ihr nach, man überlegt sich, hey, wie geht diese Person mit Menschen um? Wie geht sie mit Konflikten um? Wie redet sie? Wie sitzt sie? Und das ist dieses zu Füßen gehen. Man könnte sagen, wenn man so an die Studis denkt, man sucht sich extra einen Studiengang aus, weil man von einem bestimmten Prof lernen will. Also du immatrikulierst dich nur in den Studiengang an der Stadt, weil du sagst, dieser Prof, von dem will ich lernen. Das könnte man vielleicht so ein bisschen heute übertragen, zu Füßen sitzen, von dieser Person lernen. Ja, und da sitzt Maria total das Zeitgefühl verloren. Sie ist einfach da, sie ist zu den Füßen Jesu, sie hört zu und auf einmal platzt ihre Schwester rein. Auf einmal ist da einfach ihre Schwester, die zu Jesus geht und sagt, hey, guck mal, hier, meine Schwester hilft mir gar nicht. Und sie fühlt sich nicht so cool. Wieso ist Martha nicht einfach zu ihr gekommen? Sie hätte ja einfach sagen können, guck mal, hilf mir, wieso läuft sie zum Meister? Und wir schauen einmal an, wie reagiert Jesus. Jesus sagt, Martha, Martha, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt. Und das soll ihr nicht genommen werden. Maria hat das Bessere gewählt. Das ist eine krasse Aussage, oder? Maria hat das Bessere, in anderen Übersetzungen lesen wir, Maria hat das Gute erwählt. Und hier geht es gar nicht darum, dass Gastfreundschaft unnötig ist, dass Gastfreundschaft blöd ist, dass Jesus sagt, hey Leute, chillt euer Leben, alles easy. Nein, das sagt Jesus nicht. Und gerade wenn wir in den Kontext dieser Geschichte schauen, dann lesen wir davor vom barmherzigen Samariter. Die zentrale Geschichte, wo es um Nächstenliebe geht, wo Jesus sagt, hey, wer ist dein Nächster? Das heißt, darum geht es Jesus nicht. Aber Jesus sagt, Maria hat das Bessere gewählt. Nicht das andere ist falsch, aber es ist besser, weil Maria, sie ist im Hier und Jetzt. Sie ist voll da. Sie ist nicht in ihren To-Dos, sie ist nicht irgendwo in ihrem Kopf woanders, sondern sie positioniert sich in Jesu Gegenwart. Und sie hat verstanden, dass das ein Moment ist, der kostbar ist. Jesus kommt nicht in 2 Wochen wieder oder war vor einer Woche da. Nein, Jesus ist jetzt da. Und was jetzt zählt, ist die Begegnung jetzt mit Jesus. Dass sie jetzt dort ist. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Gehörten. Was du denkst, wo du stehst, wenn du von diesen 2 Frauen hörst, womit du dich identifizieren kannst. Aber ich weiß, ich bin oft so eine Martha. Ich habe volle To-Do-Listen, ich habe volle Tage. Ich gehe vom Ersten ins Nächste und ins Übernächste. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, ist das unser Leben, oder? Wir haben alle viel zu tun. Vielleicht arbeitest du, vielleicht studierst du, vielleicht warten irgendwelche Prüfungen auf dich und dann hast du noch die Familie, der Haushalt muss gemacht werden, die Wohnung muss geputzt werden und vieles mehr. Vielleicht ist jemand krank in deiner Familie, den willst du auch noch pflegen und dann hast du noch gehört, hey, als Christ, ich arbeite in der Gemeinde mit. Also im Beamerdienst werden Leute gesucht, Kindergottesdienst suchen Leute, da machst du auch noch mit und dann fällt dir auf, Mensch, Sport. Sport wäre auch mal wieder so eine gute Sache. Solltest du auch machen. Und ich glaube, wir haben diese To-Do-Listen. Ich weiß nicht, ob du dir die aufschreibst, aber wir alle, wir haben viel zu tun. Wir haben viel, was wir machen sollen und was wir machen müssen. Es gehört dazu. Ja, und Jesus sagt nicht, easy going, chill deine Base, alles easy, sondern Jesus sagt, hey Maria, du hast das Bessere gewählt. Du bist im Hier und Jetzt. Maria hat verstanden, dass sie aus der Begegnung mit Jesus Kraft schöpft. Dass sie aus der Begegnung mit Jesus in ihre To-Dos gehst. Die To-Dos sind nicht egal, aber es geht um diese Begegnung, wo sie Kraft tankt. Und sie weiß, dass diese Kraft da ist, wo sie sich in Jesu Gegenwart positioniert. Da, wo sie in Jesu Gegenwart ist. Ja, die Gegenwart Jesu, die ist wichtiger manchmal als der perfekte Kuchen, als das perfekte Menü, als perfekter Gastgeber zu sein. Ein Spruch, der mir vor ein paar Wochen begegnet ist, wenn Gott das Meer teilt, dann kann er auch deine Zeit einteilen. Wenn Gott das Meer teilt, dann kann er auch deine Zeit einteilen. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht, das mich sehr, sehr lange schon begleitet hat. Das ist von Martin Luther, bekannter Reformator. Ich habe heute viel Zeit, ich habe heute viel zu tun, deshalb muss ich heute viel beten. Ich habe heute viel zu tun, deshalb muss ich heute viel beten. Das Zitat hängt neben meinem Bett, das hing schon in Darmstadt, das ist mit umgezogen und ich möchte mich jeden Tag dran erinnern. Jeden Tag, bevor ich in meinen Aktionismus starte, bevor meine ganzen To-Dos mich überrollen, bevor meine WhatsApp-Nachrichten mich überrollen, möchte ich mich fokussieren, dass Gottes Gedanken besser sind, dass sein Zeitmanagement besser ist als mein Zeitmanagement, dass seine Liebe so viel besser ist als das, was ich alleine schaffe. Und wenn ich ehrlich bin, gelingt mir das immer. Nein, es gelingt mir nicht immer, aber ich möchte jeden Tag darum kämpfen. Ich möchte jeden Tag um diese Zeit mit Jesus kämpfen. Ja, und ich möchte dich fragen, wie ist das bei dir? Wo ist dein Platz, wenn du morgens aufstehst? Wo ist dein Platz, wenn du abends ins Bett gehst? Und vor allem, wo ist die Gegenwart Jesu, wenn du so richtig im Stress bist? Wo ist da Jesus? In Gastfreundschaft, Dienst, das ist so ein hohes Gut, das ist wichtig, aber es gibt manchmal so Momente. So Momente, die können wir nicht wiederherstellen. So ein Moment, wo Maria wusste, Jesus ist jetzt da. Und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass es so Gespräche gibt. Ich erinnere mich an meine Zeit im Wohnheim. Man hat viel zu tun, die Prüfungsphase steht an und auf einmal kommt man ins Gespräch am Flur. Irgendwann setzt man sich auf den Boden, weil man nicht stehen will, aber man holt sich keinen Stuhl, weil man hat ja eigentlich vieles andere zu tun. Und irgendwann ist eine Stunde um, irgendwann sind 2 Stunden um und irgendwann ist es nachts um 3 und man fragt sich, oh, was ist eigentlich hier passiert? Wir kennen vielleicht diese Momente, ich weiß nicht, ob du sie kennst, wo einfach wichtig sind, die einfach Priorität haben, wo wir uns einfach entscheiden dürfen, im Moment zu sein. Und ich möchte dich fragen, wo hast du diese Zeiten mit Gott? Wo du mal nicht im Gottesdienst bist und 5 Dienste gleichzeitig machst? Wo du nicht in der Kleingruppe bist und alles organisierst? Wo hast du diese Zeiten, wo du einfach mal da sein kannst? Wo du einfach mal in der Gegenwart Gottes sein kannst? Und ich glaube, wir müssen und wir dürfen um diese Zeiten kämpfen. Wir gehen weiter in die zweite Begegnung. Begegnung 2, wir wechseln in das Johannesevangelium und die Jünger sind unterwegs. Es vergeht Zeit und auf einmal bekommen sie die Nachricht: Jesus, dein Freund Lazarus, der ist krank. Und wichtig ist zu wissen, Lazarus war nicht einfach nur so ein Dude. Jesus hat viele Menschen gekannt, aber Lazarus war so ein Freund von Jesus. Jesus kannte viele Menschen. Jesus war mit vielen Menschen unterwegs, aber er hatte auch Freunde. Er hatte Menschen, die waren ihm so richtig wichtig, die hatte er lieb. Und Lazarus war so ein Mensch. Ein Mensch, den Jesus richtig gerne hatte. Und jetzt meint man, Jesus, der rennt direkt los. Der schnappt sich einen Esel und auf geht's nach Bethanien, weil seinem Freund geht's nicht gut und er wird gebraucht. Das wäre so die natürliche Reaktion, glaube ich, die man so erwarten könnte. Aber das macht Jesus nicht. Jesus, der wartet ab. Der nimmt sich 2 Tage Zeit. 2 Tage, in denen er weiß, sein Freund, der leidet, der wird sterben und er bleibt ruhig. Und erst nach 2 Tagen sagt er zu seinen Jüngern: Hey, jetzt auf geht's, wir müssen los, wir müssen nach Judäa, mein Freund Lazarus, den müssen wir auferwecken. Und die Jünger sind ein bisschen verwirrt: Naja, ist doch gut, wenn er schläft, dann geht's dem bald besser. Und Jesus sagt: Nein, Leute, Lazarus ist tot. Aber ich bin froh, dass ich nicht dort war, denn so wird euer Glaube gefestigt. Also es war nicht ein dummer Zufall, es sind nicht 5 To-Dos dazwischen gekommen, sondern Jesus hat bewusst gesagt: Hey, nee, wir warten jetzt mal ab, ich habe was vor. Ich möchte, dass Gott verherrlicht wird und er lässt sich Zeit. Und dann machen sie sich auf den Weg und wir switchen einmal, was machen Maria und Martha? Maria und Martha haben ihren Bruder verloren, ihre Absicherung, die ganze finanzielle Absicherung, aber auch ihren Bruder, jemanden, den sie sehr lieb haben. Und sie trauern. So viel mehr ist gar nicht überliefert in der Bibel, aber ganz viele Menschen sind bei ihr. Früher war das vielleicht auch eine andere Tradition, dass man zusammen getrauert hat, dass Menschen da waren. Und dann hören die Frauen auf einmal: Hey, Jesus, Jesus kommt, Jesus ist auf dem Weg. Und so unterschiedlich wie die Schwestern sind, Maria bleibt zu Hause und Martha, sie läuft los. Martha läuft Jesus entgegen und da wollen wir in ein Video schauen und schauen, was diese Frau erlebt. Ja, wir sind eingetaucht in die Geschichte. Martha begegnet Jesus. Und sie sagt ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder Lazarus, er würde noch leben. Mein Bruder wäre nicht gestorben. Ja, und wir haben die Begegnung gesehen. Jesus begegnet ihr so, wie sie das braucht. Er rechtfertigt sich nicht, aber sie steigen in so eine theologische Diskussion ein. Werden die Toten auferstehen? Wie ist es eigentlich? Und Jesus spricht diese wirklich prägnanten Verse: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Jesus erklärt: Hey, die Ewigkeit, die gibt's nur durch mich. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann sagt Jesus: Hey, hole deine Schwester. Und Martha läuft los, sie holt ihre Schwester und wir steigen in den Bibeltext ein. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachten, sie wolle zum Grab gehen und dort zu weinen und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief: Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er: Wo habt ihr ihn begraben? Und die Leute antworteten: Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Und Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Ah, du hast schon weitergeklickt, dankeschön. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten: Er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte der auch nicht machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Er hat Blinde geheilt. Hätte er nicht machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Das ist das, glaube ich, was sich die Frauen gedacht haben, was sich die ganzen Menschen drumherum gedacht haben. Herr Jesus hatte seinen Freund lieb. und er ist mächtig, er hat Wunder getan, wieso hat er nicht eingegriffen? Ja, mich bewegen diese Frauen. Sie fragen beide diese Frage: Herr, wenn du da gewesen wärst, dann wäre Lazarus nicht tot. Und sie sind sich bewusst, Jesus kann diese Veränderung schenken, Jesus hätte heilen können. Und wir wissen, Jesus hat einfach abgewartet. Er hat einfach gechillt, durchgeatmet, weil er eine Mission hatte. Und Martha ist wieder ganz aktiv. Wir kennen es schon aus der ersten Geschichte. Martha läuft Jesus entgegen. Und dann gibt es dieses sehr wichtige Gespräch über das ewige Leben. Was macht Maria? Maria, sie positioniert sich zu den Füßen Jesu. Sie weint, sie ist traurig, sie ist verzweifelt. Und sie bringt all ihre Emotionen zu Jesus. Und wie reagiert Jesus? Jesus begegnet ihr so, wie sie das braucht. Und er weint sogar mit ihr. Er ist auf Augenhöhe mit ihr und er weint mit ihr. Und wir schauen weiter. Jesus fragt: Hey, wo habt ihr ihn hingelegt? Und die Leute antworten: Hey, komm mit, wir zeigen dir das Grab. Und hier wollen wir nochmal einsteigen in das Video und schauen, wie geht die Geschichte weiter. Wow, was für ein Wunder, oder? Jesus spricht und Lazarus steht auf. Aber wir wollen nochmal ein bisschen zurückspulen, wir wollen uns das genauer anschauen, was ist da eigentlich passiert. Denn Martha ist realistisch. Er riecht doch schon. Lazarus ist 4 Tage tot und das zu riechen, das wollen wir, glaube ich, nicht erleben. Das ist nicht angenehm, das will man nicht. Und was sie damit ausdrückt, ist, es ist zu spät. Hey, die Grenze ist erreicht. Er ist tot. Und sie klagt Jesus an. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wo riecht es in deinem Leben? Wo riecht es in deinem Leben? Wo sind Situationen, wo es riecht? Wo Träume geplatzt sind? Wo Hoffnung gestorben ist? Und wo einfach kein Raum mehr für Veränderung ist? Wo ist der Zug einfach wirklich abgefahren? Wo ist es zu spät? Und Martha macht uns das vor. Wir dürfen Jesus anklagen. Wir dürfen Fragen stellen. Wir dürfen zu Jesus gehen, in seine Gegenwart. Und wir dürfen ehrlich sein. Das hat Martha getan und das haben ganz, ganz viele Menschen in der Bibel getan. Die sind vor Jesus gekommen, vor Gott. In den Klagepsalmen lesen wir das, wo sie Fragen stellen, wo sie nachfragen, wo sie sich interessieren, wo sie Jesus Vorwürfe machen. Aber die Frage ist, bleiben wir da stehen? Bleibst du da stehen? Legen wir diese zerbrochenen Träume ins Grab? Oder wo legen wir sie hin? Wo platzieren wir sie? Und die Geschichte von Lazarus zeigt uns, es ist nie zu spät. Gott kommt spätestens pünktlich. Gott ist in Kontrolle. Er hat 2 Tage gewartet, um zu beweisen, um zu zeigen, Gott ist alles möglich. Die Grenze ist nicht beim Tod, sondern Gott überwindet diese Grenze. Der Tod ist nicht das Ende. Aber versteht mich nicht falsch, es ist einfach hier zu stehen und zu sagen, ja, alles ist möglich, alles wird gut. In diesen Momenten, glaube ich, kostet uns das alles, oder? In diesen Momenten voller Schmerz, voller Trauer, kostet uns das alles, daran festzuhalten. Daran festzuhalten, dass Gott treu ist und die Hoffnung nicht aufzugeben. Und Gott möchte uns genau diese Hoffnung schenken, wenn wir diese Hoffnung nicht haben. Er möchte uns diese Liebe schenken, wenn wir die Liebe nicht mehr haben. Er möchte uns Veränderung schenken, wenn wir diese Veränderung nicht mehr sehen. Nicht ich kämpfe, sondern Gott kämpft. Das ist die Message der Story. Das ist die Message, die Jesus uns teilt, indem er Lazarus auferweckt. Indem er wartet und zeigt, hey, ich komme spätestens pünktlich. Mein pünktlich ist nicht dein pünktlich, ja? Das menschliche pünktlich, das wäre gewesen, ich heile dich, solange du noch lebendig bist. Aber Gott kommt spätestens pünktlich und Gott greift ein, sogar nach dem Tod. Gott kann Veränderung schenken, Gott kann Wiederherstellung schenken und Gott kann Heilung schenken. Jan, was lernen wir aus dieser Geschichte? Wir dürfen radikal ehrlich zu Gott sein. Die Frauen kommen und sagen, hey, es riecht, wärst du hier gewesen? Wir dürfen ehrlich sein, wir dürfen in Jesu Gegenwart kommen. Und Jesus bietet uns genau diese Erneuerung, diese Wiederherstellung an. Und Jesus bietet uns die Ewigkeit an. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus ist derjenige, der die Macht hat, die über den Tod hinausgeht. Und wir schauen auf die dritte Begegnung. Jesus zieht weiter, ist unterwegs, kann man alles wunderbar nachlesen in der Bibel, im Neuen Testament, im Johannesevangelium. Und dann kommt Jesus nochmal nach Bethanien. Und die Schwestern laden ihn ein, sagen, hey, wir möchten ein Festmahl machen. Wir möchten dich einladen, wir möchten mit dir feiern. Und wo sind die Personen? Lazarus. Lazarus sitzt natürlich mit Jesus am Tisch. Martha. Na, wo wird Martha sein? Martha ist ganz fleißig, in der Küche vorzufinden. Martha bereitet alles vor, sie ist schon wieder voll in ihrem Aktionismus, am Tun, am Vorbereiten, am Machen. Und die Frage ist, wo ist Maria? Was macht Maria? Maria, sie holt ein Nadenöl, zerbricht die Flasche und Maria gießt dieses kostbare Öl auf die Füße Jesu. Sie salbt die Füße und dann trocknet sie die Füße mit ihren Haaren wieder ab. Schon wieder, oder? Die eine, die ist voll am Rödeln, die ist voll aktiv und die andere, schon wieder irgendwie ein bisschen komisch, oder? Was passiert da gerade mit den Haaren und mit dem Öl? Und wir tauchen ein bisschen ein. Öl ist sehr, sehr kostbar gewesen. Und gerade Nadenöl ist ein ganz spezielles Öl. Das ist nicht das Olivenöl, was wir vielleicht zum Kochen verwenden, sondern Nadelöl ist ein sehr, sehr teures Öl, mit dem man Könige gesalbt hat. Und wem hat man Könige gesalbt? Das haben Männer getan. Männer haben den Kopf von einem neuen König gesalbt. Also niemals die Füße, sondern der Kopf wurde gesalbt. Ja, man hat Tote einbalsamiert oder man hat Kranke gesalbt, damit sie gesund werden. Das macht man mit so einem Öl, aber es macht gar keinen Sinn, jemandem das auf die Füße zu schütten. Das ist ganz komisch. Und ein Jünger, der beschwert sich dann schon direkt bei Jesus und sagt, hey Jesus, guck mal, wir hätten doch das Öl verkaufen können. Wir hätten es den Armen geben können. Wäre doch viel sinnvoller, oder? Ja, was macht Maria? Maria, sie liebt verschwenderisch. Das Öl war super teuer und es war eigentlich ihre Altersabsicherung, kann man sagen. Das Öl war dafür da, wenn schlimme Dinge im Leben passieren, sie alleine bleibt, sie keinen Mann hat, der sie absichert, dann hat sie noch dieses Öl, was sie verkaufen kann. Und anstatt sie es zu behalten, ich denke, clever wäre doch eigentlich, sie behält es. Sie hat ihren Notgroschen, aber was macht sie? Sie zerbricht dieses Öl und damit zerbricht sie ihre Sicherheit. Ja, Maria lebt uns vor, was es heißt, verschwenderisch zu sein. Sie zeigt uns, was ist wahre Hingabe, was ist Anbetung. Und das bedeutet, alles, was ich habe, meine Sicherheiten abzugeben und auf den Thron Jesu zu legen. All das, was ich habe, abzugeben und in die Gegenwart Jesu zu kommen. Das ist krass, oder? Sicherheiten aufgeben, sich ganz hingeben im Dienst, aber auch in Lobpreis, in Anbetung. Einfach zweckfreie Zeiten zu haben mit Gott. Zeiten, wo du einfach nur verschwenderisch Jesus anbetest. Aber es heißt auch großzügig zu sein, dass du sagst, meine Sicherheit ist nicht meine Finanzen, ist nicht irgendein Bausparvertrag oder irgendein anderer Vertrag, den du abschließt, sondern meine Sicherheit ist Jesus. Es kann auch sein, dass du sagst, du wirst gastfreundlich und bist da verschwenderisch, dienst anderen Menschen. Und wenn du bisher noch nicht so aktiv mit Gott unterwegs warst, kann ich mir gut vorstellen, dann ist jetzt so der Punkt, wo du sagst, boah, Annika, ich steig aus. Das ist mir alles zu krass. Also davor war es ja noch ganz nett, aber wieso soll ich jetzt meine Sicherheiten abgeben? Das ist mir alles zu krass. Und ich kann nicht verstehen. Und wenn du sagst, du bist schon lange mit Jesus unterwegs und hast da vielleicht diese Verletzung erlebt. Du hast das in jungen Jahren gehört, Jesus ist derjenige, dem ich vertrauen kann. Du hast vielleicht den Eindruck, hast Geld gespendet, eine große Summe, weil du sagst, Jesus ist meine Sicherheit. Und dann hast du erlebt, ja, es hat nicht getragen. Du hast für dieses eine Wunder gebetet und das Wunder ist nicht eingetroffen. Und ich kann das verstehen, dass das dann super herausfordernd ist. Aber wir haben eine Entscheidung, die wir treffen können. Entweder kämpfe ich oder es kämpft Gott. Entweder ackere ich mich selbst ab und versuche es alleine und bin in diesem Aktionismus oder ich ordne mich in Gottes Prinzipien ein. Ich lasse mir seinen Frieden schenken, seine Liebe und am Ende auch seine Ewigkeit. Dass ich weiß, hey, ich weiß, wo ich hingehe nach meinem Tod. Und die Frage ist heute Morgen, gehst du all in, so wie Maria? Gibst du deine Sicherheiten ab oder gibst du sie vor dem Kinosaal ab? Kommst in Gottesdienst und danach nimmst du sie wieder mit nach Hause. legst du deine Menschenfurcht ab? Was denken Menschen, wenn ich Ja zu Jesus sage? Wo stehst du da? Wie geht's dir da? Nachfolge heißt, ich laufe Jesus hinterher. Ich lasse alles zurück. Und das ist ganz schön radikal. Ich glaube, radikal verstanden als entschieden. Verstanden als Lebensentscheidung. Und wenn das wahr ist, ist es dann wichtig. Wenn es wirklich stimmt, dass Jesus alles möglich ist, wenn es wirklich stimmt, dass Jesus auferstanden ist, wenn es wirklich stimmt, dass da Heilung, Hoffnung, Wiederherstellung, wenn das wirklich möglich ist, wenn das wahr ist, ist es dann wichtig. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht von C.S. Lewis, einem bekannten Theologen, der Erfinder der Narnia-Stories, und er sagt, wenn das Christentum falsch ist, ist es bedeutungslos. Wenn es stimmt, ist es von unendlicher Bedeutung. Aber was es nicht sein kann, ein bisschen wichtig. Wenn es wahr ist, dann ist es unendlich wichtig. Dann verändert es alles. Dann ist da Hoffnung, Wiederherstellung, Heilung möglich. Wenn das wahr ist, wenn Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann ist es unendlich wichtig. Wenn das falsch ist, ja Leute, dann können wir hier eigentlich einen Punkt setzen. Dann brauchen wir keine Kirche gründen. Dann braucht es Kirche nicht mehr geben. Dann können wir es lassen. Aber was es nicht sein kann, so ein Wischiwaschi. Es kann nicht nur so ein bisschen wichtig sein, sondern wenn wir das begreifen, dann verändert das alles. Und das ist das, wo ich gesagt habe, dafür habe ich mich entschieden, dafür haben sich viele Menschen in dieser Gemeinde entschieden und sagen, hey, das ist mir wichtig, das ist meine Priorität. Und das ist was, was du ganz persönlich entscheiden kannst, entscheiden musst, was dir auch keiner abnehmen kann. Wir fassen nochmal zusammen. Maria, Martha, zwei Schwestern, die wir uns anschauen. Und die Frage ist, was lernen wir von Maria? Wir lernen, dass Maria mutig ist. Sie bricht all die Konventionen. Sie kniet einfach zu Füßen eines Mannes, der nicht ihr Ehemann ist. Sie liebt Jesus über alles. Sie positioniert sich zu seinen Füßen in seine Gegenwart, weil sie verstanden hat, aus der Kraft Gottes, aus der Gegenwart gehe ich in meine Stuß. Aus der Gegenwart Gottes lasse ich mich erfrischen, aus seiner Kraft möchte ich handeln. Und sie ist verschwenderisch. Sie gibt all ihre Sicherheiten auf, legt sie auf Gottes Thron, weil sie weiß, Gott hat die Kontrolle über ihr Leben. Und was lernen wir von Martha? Martha ist auch mutig, denn Martha hat die Männer überhaupt erst ins Haus eingeladen, obwohl das auch nicht typisch ist. Martha hat ihren Mut zusammengenommen, sie hat eingeladen, sie liebt Jesus von Herzen, sie ist gastfreundlich, sie dient dem Herrn, sie tut ihm Gutes und Martha stellt wichtige Fragen. Oft wird ja immer so Maria überhöht und Martha sagt man, naja, so sei besser nicht. Ich möchte heute sagen, hey, wenn Martha diese Frage nicht gefragt hätte an Jesus, hätten wir diese Aussage, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das hat Martha gefragt und Martha hat eine Antwort bekommen und erfahren, Jesus ist alles möglich. Ja, und zum Abschluss noch, wie begegnet Jesus diesen beiden Frauen? Was können wir zusammenfassen? Jesus nimmt beide wahr. Jesus nimmt beide wahr und zwar nicht, wie wir es vielleicht hoffentlich nicht erlebt haben, dass das eine Geschwisterteil besser behandelt wird als das andere, sondern Jesus begegnet beiden Frauen so, wie sie es brauchen, auf Augenhöhe. Jesus begegnet beiden auf Augenhöhe, er nimmt sie wahr und er sieht, was sie brauchen. Martha, die Diskussion, Maria, das mit ihr Weinen. Und Jesus verändert ihr Leben komplett. Er weckt ihren Bruder auf, ihre finanzielle Absicherung auf, er ändert ihr ganzes Leben. Jesus zeigt, ich komme spätestens pünktlich. Ich komme nicht zu spät. Und vielleicht denkst du manchmal, es riecht in meinem Leben und Jesus, du musst jetzt kommen. Aber hey, Jesus kommt nicht zu spät. Das hat er uns versprochen und Jesus sagt, hey, mir ist alles möglich. Und die Frage ist, Jesus möchte dir heute Morgen begegnen. Und wie möchtest du Jesus begegnen? Bist du mutig? Stehst du zu Gott und bekennst dich öffentlich? Hast du das vielleicht mal vor Jahrzehnten oder vor Jahren in der Taufe gemacht, aber seitdem ist nicht mehr so viel passiert? Oder hast du es vielleicht noch nie gemacht in der Taufe? Da möchte ich dich einladen. Wir feiern im Juli Taufe. Taufe ist für Christen das Symbol, wo man sagt, hey, ich bekenne öffentlich vor den Menschen und vor der unsichtbaren Welt. Ja, ich habe mich entschieden. Das ist wahr. Das ist meine Wahrheit. Bist du mutig, stehst du zu Gott. Und die Frage ist, nimmst du diese Einladung Jesu an, dass er wirklich da ist? Dass er in die Momente kommt, wo es riecht. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, lade ich dich ein, darüber nachzudenken. Und wenn du sagst, ja, ich möchte das machen, dann kannst du nach dem Gottesdienst auf den Arno, auf mich zukommen und wir möchten mit dir beten. Und vielleicht bist du aber so, dass du sagst, boah, ich bin so ein bisschen. Ja, nicht falsch, nicht wahr, aber ich bin so ein bisschen mittendrin, vielleicht ist so ein bisschen wichtig für mich. Dann lade ich dich ein, dass du auch vielleicht nach dem Gottesdienst zu uns kommst, dass wir gemeinsam beten und dass du das festmachst. Ja, wo suchst du Gottes Gegenwart in deinem Alltag? Wo bist du, wenn Stress da ist? Bist du zu Füßen Jesu und vertraust darauf, dass er das bessere Zeitmanagement hast, oder bist du am Rödeln und am Rotieren? Bist du verschwenderisch, großzügig, barmherzig? Hast du Zeiten, wo du einfach mal da bist, wo du nicht arbeitest, wo du nicht dienst, wo du einfach in Jesu Gegenwart bist? Und die Frage ist, traust du Jesus zu, in all den Bereichen, wo es riecht, dass da Hoffnung ist? Dass da Hoffnung ist, in den Bereichen, wo du längst aufgegeben hast? Ja, wir singen jetzt ein Lied, die Band darf gerne schon nach vorne kommen, und in dem Lied geht es darum, dass Gott alles möglich ist. Dass er die Bereiche kennt, wo es bei dir riecht, und dass er in diese Bereiche kommen möchte, dass er Veränderung schenken möchte. Und ich lade dich ein, dass du jetzt in den nächsten Minuten einfach nochmal für dich nachdenkst und überlegst, wow, wo stehe ich eigentlich gerade? Wo stehe ich eigentlich gerade und wo möchte ich hin? Wo möchte ich stehen? Und wenn du möchtest, kannst du diese ganzen Bereiche, die in deinem Leben riechen, kannst du vor Gottes Thron bringen. Du kannst deine Sicherheiten abgeben und sagen, hey, ich vertraue auf dich. Du kannst ihn bitten, da Veränderung zu schenken, wo Veränderung menschlich gesehen vielleicht nicht mehr möglich ist. Aber du kannst auch einfach hier sitzen, der Musik lauschen, und das ist auch okay. Das ist eine Freiheit, die Gott uns schenkt. Wir dürfen uns für ihn entscheiden, aber wir müssen nicht, und du darfst dich auch einfach zurücklehnen, durchatmen und das nächste Lied genießen. Ja, die Frage ist, wenn das Christentum falsch ist, ist es bedeutungslos. Aber wenn es stimmt, wenn es wirklich die Wahrheit ist, dann ist es von unendlicher Bedeutung. Aber was es nicht sein kann, ein bisschen wichtig. Ich bete. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Und dass du uns siehst in unseren Freuden, aber dass du uns siehst in unserer Hoffnungslosigkeit. Dass du die Bereiche kennst, die riechen, die vielleicht jeder weiß in unserem Umfeld, aber vielleicht auch keiner kennt, weil wir uns gar nicht trauen, darüber zu sprechen. Du siehst, wo wir verletzt sind, wo wir vielleicht enttäuscht sind oder wo wir noch nie diesen Schritt gegangen sind, Dinge vor deinen Thron zu bringen. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, dem alles möglich ist. Und dass das nicht nur so eine Floskel ist, die wir in der Bibel lesen, sondern dass das die Geschichte von Lazarus zeigt. Dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass du sogar Tote auferwecken kannst. Und wenn du Tote auferwecken kannst, dann kannst du auch das ganze Chaos in meinem Leben sortieren. Jesus, darauf wollen wir vertrauen. Das haben wir viele von uns schon erlebt und dafür wollen wir beten. Ich bete, dass du in den nächsten Minuten zu uns sprichst, dass du uns Dinge aufzeigst und dass du uns Hoffnung schenkst. Ja, nicht wir kämpfen, sondern du kämpfst in uns. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns einfach liebt, der uns einfach annimmt, so wie wir sind. Und dass du uns aber nicht so lassen willst, sondern dass du für uns was Besseres im Sinn hast, dass du Veränderung, dass du Wiederherstellung, dass du Heilung schenken möchtest. Amen.